ihr den dritten Vers singen wollen, wir den Herrn Jesus bitten, dass er in der Mitte ist. Sonst gibt das eine arme Sache. Wir werden stille. Die auferstandene Herr, ich danke dir, dass du dich versprochen hast. Du wolltest da sein, wo man in deinem Namen zusammenkommt. Du siehst, wie viele unglückliche und beladene Menschen hier sind. Und du siehst die, die auf dem Weg in die Hölle sind und die in Ketten der Sünde laufen. Und du siehst auch die, die dir gehören. Herr Jesus, begegne uns allen und tu etwas an uns. Amen. Wir singen noch den letzten Vers. Lob den Herrn, was du mir gedacht hast. Ja. Etwas Glaubwürdiges vorzubringen. Zunächst muss ich mich an diese Kirche hier gewöhnen, damit ich glaubwürdig zu Ihnen reden kann. Darf ich mal fragen, wer ist überall verstanden? Auf der Galerie da hinten, verstehen Sie mich? Oder muss ich lauter schreien? Lauter? Na halt so! Also wenn ich Unlautsprecher. Dann verzeihen Sie, wenn ich sehr laut schreie, die da hinten wollen mich auch hören. Und morgen setzen sich erstmal Sonne hin, hier Sonne ist alles leer. Das ist grausam gegen mich, wenn sie alle hinten hinsitzen und Sonne haben leere Stühle. Oder bringen Sie Ihre Männer mit, Ihre Frauen, damit sind die sitzen die vorne. Also, jetzt geht's los. Ich habe das nur gesagt, um festzustellen, ob Sie mich verstehen. Verstehen Sie mich jetzt alle? Danke. Hat die Kirche etwas Glaubwürdiges vorzubringen? Sehen Sie, es findet überall augenblicklich eine Volksabstimmung statt über diese Frage, ob die Kirche etwas Glaubwürdiges vorzubringen hat. Das haben Sie noch gar nicht gemerkt, nicht? Dass augenblicklich eine Volksbefragung stattfindet. Und zwar jeden Sonntagmorgen, wann haben Sie das gesehen? Um 9:30. Nehmen wir mal an, ich weiß nicht, ich habe noch keinen Sonntag in Neuffen erlebt, dass hier in der Kirche 600 Menschen sitzen. Neuffen hat meines Wissens 3000, evangelisch habe ich richtig gesagt. Das heißt, 2400 kommen nicht. Warum nicht? Weil sie Überzeugung sind, dass die Kirche doch nichts Glaubwürdiges vorzubringen hat. Verstehen Sie, jeder Sonntagmorgen ist gewissermaßen eine kleine Volksabstimmung. Ich habe gelesen, dass in Hamburg überhaupt nur für 10% der evangelischen Bevölkerung Kirchenplätze da sind. Wenn also 10% der evangelischen Hamburger in die Kirche gehen, dann sind die Kirchen rammelvoll. Sie sind aber nicht voll. Sie sind nicht voll. Das heißt, es gehen in Hamburg nicht mal 5% der evangelischen Kirchensteuerzahler in die Kirche. Das heißt, 95% sind fest überzeugt, es lohnt sich nicht, Sonntagmorgen aufstehen, sich rasieren und in die Kirche gehen. Sie hat nichts Glaubwürdiges vorzubringen. Die Mehrzahl der evangelischen Bevölkerung ist wirklich überzeugt, dass es sich nicht lohnt, in die Kirche zu gehen. Ich machte vor einiger Zeit Besuche in einem Lager im Ruhrgebiet, wo junge Bergleute wohnen. Nette Kerle, so 20-Jährige. Und sie waren sichtlich erstaunt, als ein Pfarrer zu ihnen kam. Das kam ihnen vor wie ein seltenes Wundertier. Ich glaube, wenn ich auf den Händen reingelaufen wäre, wäre ihm nicht so wunderlich vorgekommen, wie als ich sagte, ich bin Pfarrer. Und dann empfingen sie mich ganz höflich. Und dann sagte einer, was wollen Sie denn? Und da habe ich gesagt, ich möchte Ihnen das Evangelium sagen. Und da sagte einer ganz erstaunt, aber ganz höflich, sagen Sie mal, was versprechen Sie sich davon? Was versprechen Sie sich davon? Hier, diese Frage war so überzeugt, das hat gar keinen Sinn, was wir hier tun. Überzeugt, die Kirche hat nichts Glaubwürdiges vorzubringen. Das ist natürlich für einen Pfarrer eine heftige Situation, könnte ich vorstellen. Da bin ich an Posten Pfarrer geworden und all die Leute, die mein Gehalt aufbringen, sagen, wir wollen gerne die Kirchensteuer zahlen, aber wir gehen nicht zu dir in die Kirche. Das lohnt ja nicht. Darf ich mal eben feststellen, die Neufener, die richtig in Neufen wohnen, sollen mal die Hand hochziehen. Sollen mal sehen, wie viele Neufen überhaupt hier sind. Na, das ist also doch die Hälfte etwa. Diese Leute sind 4.500 Neufener, das ist von 3.000. Das soll nicht. Erzählen Sie mal früh bei den 2.500 anderen. Ob sie wirklich überzeugt sind, dass wir nichts Glaubwürdiges vorzubringen haben. Und wenn sie der Überzeugung sind, dann fragen sie doch mal einen schönen Gruß, warum sie nicht hier wären. Ich hätte ihnen das Wichtiges mitzuteilen. Oder warum sie nicht austreten aus der Kirche. Warum eigentlich nicht? Sehen Sie, also die Mehrzahl der, dann hätte ich gesagt, der Christenheit, ist überzeugt, die Kirche hat nichts Glaubwürdiges mehr vorzubringen. Eine schreckliche Lage für mich. Und als Pfarrer steht man nun beständig im Grunde in so einer Umgebung. Sind alle Leute nett und höflich, haut einem keiner aus dem Kopf. Sehen Sie, vor 30 Jahren, da haben die Kommunisten mir aufgelauert, um mich zu verhauen. Das tut heute niemand. Alle Leute sind höflich und nett. Aber du hast nichts Glaubwürdiges mehr. Sehen Sie, jetzt muss ich das erste Mal den Spieß rumdrehen. Wenn die Welt, nämlich die Männer, mir sagen, es lohnt sich nicht, Pfarrer Busch, zu dir zu kommen, du hast doch nichts Glaubwürdiges vorzubringen, dann drehe ich den Spieß erstmal rum und frage jetzt, wer hat heutzutage überhaupt noch was Glaubwürdiges vorzubringen? Ich frage die Weltleute, hat er die Welt noch was Glaubwürdiges vorzubringen? Sehen Sie, da ist vor kurzem ein Buch erschienen. Ich fand heute Mittag bei einem meiner jungen Männer. Das hat den Titel, das halten Sie vom Christentum. Und da haben etwa 20 der bedeutendsten Schriftsteller ihre Meinung geäußert über das Christentum. Und da schreiben sie zur großen Mehrzahl, alle behalten wir gar nichts davon. Ich habe heute Mittag auf dem Hohen Neuen im Sonnenschein in dem Buch wieder mal geblättert, weil es einer meiner jungen Leute hatte. Und dann bin ich rot geworden vor Zorn, trotzdem die Sonne schien und es war schön. Und habe gedacht, wenn ich doch diese 20 Schriftsteller mal vor mir hätte, dann würde ich sagen, gut, Sie erklären, die Kirche hat nichts Glaubwürdiges mehr. Was habt ihr denn vorzubringen? Wo ist denn heute in der Welt noch einer, der was Glaubwürdiges zu verkündigen hat? Sagen Sie, die Politiker? Also ich will Ihnen versichern, den guten Alten über 40, dass von jungen Menschen über 40 kein Mensch die politischen Reden unserer Zeit ernst nimmt. Ganz egal, wo sie herkommen. Als neulich bei uns Landtagswahlen waren, da sagt ein junger, kluger junger Mann, naja, es geht Ihnen um den Sitz im Parlament. Sie lieben uns nicht. Da habe ich gedacht, du sprichst für die ganze Jugend. Wo ist ein Politiker, den wir spüren? Du liebst uns, dein Herz brennt für uns. Es nehmen sie ja alle nicht ernst, verstehen Sie? Oder, wo ist noch eine Ideologie, die man ernst nimmt? Wo ist einer, der Marxismus ernst nimmt? Nachdem wir die Auswirkungen sehen im Osten. Oder, wer nimmt noch die Botschaft vom Fortschritt ernst? Glauben Sie an Fortschritt? Ja, ich glaube an Fortschritt, dass man früher die Leute mit Knüppel totgeschlagen hat und heute mit der Atombombe 100.000 auf einen Schlag. Aber wenn das ein Fortschritt ist, verstehen Sie, ich will mit allen Leuten verderben. Ich möchte das sagen. Es ist kein Mensch in der Welt heute mehr, der etwas Glaubwürdiges auf die Theke zu legen hat. Und wir sind darum in die Lage gekommen, dass wir nichts mehr ernst nehmen. Seien Sie mal ganz ehrlich, es nimmt in Westdeutschland kein Mensch irgendeine Weltanschauung noch ernst. Wir nehmen überhaupt nichts ernst. Ich habe das neulich in einem Kreis von Industriellen gesagt. Da sage ich, meine Herren, das nehmen Sie noch ernst. Gucken Sie sich an. Dann sagte einer, aber die Jugend nimmt ihren Beruf ernst. Da habe ich gesagt, Unsinn. Wenn heute einer eine Stelle kriegt, wo er monatlich 200 Mark mehr verdient, dann sattelt er schnell um. Der hat einen Job, habe ich recht? Ist doch so nicht. Stell dir vor, du hast eine Stelle und da kriegst du 200 Mark mehr woanders. Er sagte, nein, mein Beruf hier. Tut doch keiner. Versteht ihr, nimmt überhaupt nicht mehr ernst. Wir wissen es bloß noch nicht, dass wir in eine Zeit geraten sind, wo wir überhaupt nichts mehr ernst nehmen. Habe ich recht? Habe ich recht, Genossen, fragen die Reden? Habe ich recht, Genossen? Und sehen Sie, die Alten und die Jungen, die leiden daran, dass wir nichts mehr ernst nehmen. Ob das Marxismus ist oder Deutschland oder Fortschritt oder mein Beruf oder Ehre oder eine Weltanschauung oder Religion. Na ja, man hat, man sagt ja, aber man ist nicht mehr ernst. Und so kann eigentlich ein Mensch nicht leben. Das möchte ich Ihnen heute Abend sagen. Ein Mensch kann nicht leben wie eine Kuh. Eine Kuh schafft und frisst und schläft und gibt sie sich Rindfleisch. So kann ein Mensch nicht leben. Und so leben wir heute. Wir schaffen, wir schlafen, wir vergnügen uns ein bisschen und leben wie eine Kuh. Bloß am Schluss geben wir nicht mal Rindfleisch. Das heißt, wir sind noch schlechter wie eine Kuh. Wenn Sie mal heute durch die Fabriken gehen oder durch die Häuser, dann werden Sie entdecken, es sind alle Leute unzufrieden. Es geht uns doch gut und es ist kein Mensch zufrieden und keiner weiß recht, woran es liegt. Es liegt daran, dass wir nichts mehr ernst nehmen können. Es will ich mal so ausdrücken. Unsere Seele braucht einen Hafen, wo sie vor Anker gehen kann. Unsere Seele braucht einen Hafen, wo wir den Anker in Grund lassen können. In der vorigen Woche habe ich ein großes Jugendlager mit 520 jungen Burschen im Alter von 14 bis 18 Jahre, so 16-Jährige, Halbstarke, wie man sagt. Sie sind oft stärker als mancher, der sich sehr stark ist. Kleine Kerle. Und da habe ich eines Tages mit zu einem 18-Jährigen ein Gespräch gehabt. Zu der richtige Junge von heute, Nietenhosen, amerikanischen Haarschnitt, Moped, alles da. Ich sagte, es ist ja schön, dass du in unser Lager kommst und die Bibelarbeit mitmachst. Da sagte er, ich verstehe das alles nicht so richtig, dass sie einfach sagen, sie wüssten die Wahrheit. Dass sie sagen, Jesus lebt. Das kann doch keiner wissen. Da sage ich zu ihm, ich weiß aber, dass meine Botschaft Wahrheit ist. Und da ist lange Stille, wir saßen zusammen in meinem Auto und er begleitete mich. Und auf einmal sagt der 18-jährige Junge, Himmel, das wäre aber schön, wenn es noch etwas gäbe, wo man drauf stehen kann und wo man sich dran halten kann. Verstehen Sie, da kam eine Verzweiflung raus. Ich krieg viel erzählt, aber ich kann nicht ernst nehmen. Aber es wäre schön, wenn es etwas gäbe, wo ich drauf stehen kann und wo ich mich dran halten kann. Wir halten es nicht mehr aus damit, dass wir nichts mehr ernst nehmen können. Und darum betäuben wir uns alle. Ihr betäubt euch alle. Die Württemberger, die betäuben sich womit? Mit Schaffer. Die Schaffer. Da kann man bloß einen Hut abnehmen. Wenn ich einen Hut auf würde, ich nehme sofort ab. Aber oft denke ich, lieben Leute, ihr schafft von morgen 5 bis abends 10, damit ihr nicht drüber nachdenkt, dass ihr nichts habt, wo ihr drauf stehen könnt und wo ihr euch dran halten könnt. Man kann sich mit Schnaps betäuben, mit Wurst, mit Alkohol und mit Festen. Wo wir jetzt die Freizeit hatten, da ist in jedem Ort jeden Sonntag ein Fest, den ganzen Sommer. Schützenfest, Turnerfest, Hundefest, Ziegenzuchtvereinfest, immer Fest, liegt immer gleich aus Sand und Laufen. Betäubung, Betäubung, Betäubung! Macht euch damit vor! Ihr habt doch keine Freude dabei! So dumm sind wir Deutschen nicht, dass das ein Fest sein soll, nur saufen und tanzen. Nicht? Wir betäuben uns, weil wir nichts mehr ernst nehmen können. Okay. Also, wenn die Welt uns sagt, ihr habt nichts Glaubwürdiges vorzubringen, dann sage ich, liebe Welt, hast du was vorzubringen? Und dann stellt sich raus, Trümmerhaufe. Ringsum Trümmerhaufe. Geistiger Trümmerhaufe. Keiner hat was vorzubringen. Und seht, das ist das Schreckliche, dass wir auch sogar das Christentum nicht mehr ernst nehmen. Das ist zum Wahnsinn werden. Man zahlt Kirchensteuer, steht keiner aus. Aber man geht einer Bekehrung eisern aus dem Wege, ja? Ist das lächerlich. Da würde ich auch konsequent sein. Aber jetzt geht es einen Schritt weiter. Hat die Kirche was Glaubwürdiges vorzubringen? Die Leute sagen nein. Ich antworte, ihr habt ja auch nichts Glaubwürdiges mehr. Ihr könnt ja nichts mehr ernst nehmen. Und nun? Doch. Doch. Wir haben etwas Glaubwürdiges vorzubringen. Liebe Freunde, ich bin sogar der Überzeugung, und ich bin nicht verrückt, ich weiß, was ich sage, ich bin der Überzeugung, dass wir Christen die Einzigen sind, die heute noch etwas Glaubwürdiges auf den Tisch zu legen haben. Die Einzigen. Die Kirche hat selber noch gar nicht gemerkt, in was für eine tolle Position wir gekommen sind. Ich möchte den Kirchenältesten und Pfarrern zurufen, Kopf hoch, wir sind die Einzigen, die heute noch etwas Glaubwürdiges vorzubringen haben. Verstehen Sie mich jetzt hinten oder schreie ich jetzt zu laut? Galerie, versteht ihr mich? Danke. Wir sind die Einzigen, die noch etwas Glaubwürdiges vorzubringen haben. Bitte achten Sie darauf, es gibt viele, die gegen Christen zum Sturm laufen. Aber selber haben sie nichts vorzubringen, die Gefahr. Ich muss Ihnen hier eine hübsche Geschichte erzählen. Einer der jungen Männer da hinten, der hat einen Vater gehabt, der ist jetzt in der Ewigkeit. Das war ein guter Freund von mir. Der war so Tischler in der Formerei bei Krupp. Ein Jünger Jesu. Und das war während dem Nazireich. Da kam eine große Diskussion auf dem Werkshof über das Christentum. Das sei doch Mist und das sei Unsinn und die Bibel sei voll Widersprüche. Und da hat mein Freund Hennes, so nannten wir ihn, gesagt, es hat keinen Wert, dass ihr aus Christentum sind. Ich bin der Ansicht, jetzt soll einmal jeder sagen, was er glaubt. Es soll einfach jeder auf den Tisch legen, was er glaubt. Ich will den Anfang machen. Und dann sagt er, da vor ein paar hundert Arbeitern im Werkshof, ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer, Himmels und der Erde, und an Jesum Christum, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Also das ganze Glaubensbekenntnis, ihr kennt es doch hoffentlich nicht. Wer es nicht kennt, soll die genieren. Und an den Heiligen Geist, Auferstehung des Leibes und ein ewiges Leben. Amen. Das ist mein Glaubensbekenntnis. So, und jetzt sagst du, was du glaubst. Da wird der verlegen und sagt, ja, das kann ich nicht so auf einmal sagen. Da sagt mein Freund, du hast mich beschimpft, mein Christentum. Da musst du doch positiv sagen, was du glaubst. Ja, sagt er, da brauche ich lange dazu. Ja, wir haben ja Zeit, leg doch los, Mensch, nicht? Und schließlich kam raus, ja, ich weiß selber nicht ganz genau, in Berlin arbeiten sie dran, das kommt nächstens raus. Und sehen Sie, das ist die geistige Lage im Jahr 35 gewesen und die hat sich nicht geändert bis zu diesem Tage. Man sitzt auf Christentum und die Christen und hat nichts mehr. Trümmer. Und die Seele sucht einen Hafen, wo sie vor Anker gehen könnte. Und nun sage ich Ihnen, bitte täuschen Sie sich nicht. Wir Christen sind die Einzigen, die noch etwas Glaubwürdiges vorzubringen haben. Und sie bekehren sich entweder zu Jesus Christus oder sie bleiben ihr Leben lang arme Typen. Was haben wir an Glaubwürdigen? Da haben wir vor allem zunächst einfach die Bibel, Gottes Wort. Nehmen Sie, ich weiß, dass wenn ich Bibel sage, dann geht die ganze Welt um mich herum hoch und sagt, oh, die Bibel auch nur von Menschen geschrieben. Darf ich mal eine ganz grobe Geschichte erzählen? Nehmen Sie mal nicht übel. Die Leute mit zarten Nerven sollen eben Augen zumachen, abschalten. Aber sehen Sie, wenn man unter Arbeiterbevölkerung lebt, da wird oft rau geredet. Einer meiner jungen Freunde, gottloser Bursche gewesen, von etwa 20 Jahren, bekehrt sich und von dem Tag ab liest er die Bibel. Und es gehen ihm ganz neu auf. Da ist der Hafen, wo meine Seele vor Anker gehen kann. Und dann kommt in der Fabrik eines Tages das Gespräch drauf. Sagt einer, was hast du denn da? Ein Testament. Was? Ein Testament, was ist denn das? Eine Bibel? Ja, eine Bibel. Oh, da ging's los. Er hätte ein Magazin haben dürfen mit 20 nackten Mädchen, hätte kein Mensch rumgeguckt. Aber eine Bibel, hoho, Riesenaufregung. Und dann steht einer vor ihm und sagt, liest du wie ich die Bibel? Ja, die lese ich. Ja, hast du noch nicht gemerkt, dass das ein Buch voll Widersprüche ist? Darauf sagt mein Freund, wenn ich mit so Kuhaugen reingucken würde wie du, dann würde ich das auch denken. Das war eine freche Antwort. Und Gurke. Liebe Freunde, wenn ein Mensch, der für seine Seele einen Hafen sucht, wo er vor Anker gehen kann, die Bibel liest und Gott bittet, öffne mir dein Wort, dann ist das nicht mehr ein Buch voll Widersprüche, sondern, ja, dann ist es Wort Gottes. Dann fängt der Gott, der jetzt lebt, an diesem Buche zu reden. Das ist Gottes Telefon, mit dem er mit uns redet. Liebe Leute, die Bibel, Gottes Wort, wird einzig glaubwürdiger heute noch. Sehen Sie, es sind Bücher erschienen, da hat man gesagt, das Buch, Hitlers Mein Kampf, Karl Marx, das Kapital, Hitlers Welträtsel, die haben Aufregung erlebt. Darf ich fragen, haben Sie Hitler Mein Kampf gelesen? Nee. Haben Sie Karl Marx, Kapital gelesen? Nee. Haben Sie Hitlers Welträtsel gelesen? Nee. Sehen Sie, die vergehen alle. Und die Bibel ist genauso blank und hell und wahr wie vor 2000 Jahren. Ob wir etwas Glaubwürdiges haben, dieses Buch da. Und ich bitte Sie, die sich geistig heimatlos sind, kaufen sich morgen früh ein Testament. Sie kriegen schon ganz billige. Oder selber was kostet, die 50 Cent nicht. Am Büchertisch gibt es dann. Und fangen Sie einfach mal an zu lesen. Ihr Schaffer in Württemberg, ihr fleißigen Leute, eine Viertelstunde für Gottes Wort. Und dann sonntags eine Auslegung. Aber sehen Sie, als ich habe nicht mein Leben lang so gestanden, sondern ich habe die Bibel neu entdeckt als 18-Jähriger für mich. Und ich habe seitdem drei große glaubwürdige Wahrheiten darin, drei Fundamentalwahrheiten, die muss ich Ihnen eben noch mitteilen. Die drei großen Fundamentalwahrheiten. Erstens, aber es ist heiß hier, nicht? Schlafen Sie ein, wird Ihnen schlecht, sollen wir einen Moment unterbrechen. Geht weiter, oder ist es? Ich bleibe munter, ich rede, aber Sie armen Menschen da, ich will Ihnen was sagen, meine Jungen sollen mal zwischendurch ein Lied singen. Sind Sie nicht, das ermuntert. So ist nicht mal los. Gott ist die Liebe. Leben. Erstens, Gott lebt. Gott ist Wirklichkeit. Gott ist nicht eine Idee, eine Weltanschauung, sondern Gott ist Wirklichkeit. Und wer ohne Frieden mit Gott lebt, lebt schräg. Er lebt an der Wirklichkeit vorbei. Wenn ein Mensch über die Autobahn läuft, bei vollem Verkehr, wird er überfahren, weil er die Wirklichkeit nicht sieht. Und wir gehen an Gott kaputt, weil wir tun, als wenn er nicht da wäre. Gott ist da. Ich hatte vor ein paar Jahren Vorträge in Augsburg. Und da haben wir mal in einem Zelt eine Nachtversammlung gehabt. Für Huren und Nachtschwärmer und tolles Volk. Meine Freunde mit Autos fuhren rum, nach dem 12 luden alles ein und kippten es bei mir hin. Das war eine Versammlung. Nacht von 12 bis halb 2. Und da saß vor mir so ein dicker Kerl, der rauchte immer so eine Brasilzigarre, so eine dicke. Da kaute er drauf rum, hatte so eine Bombe schräg auf dem Kopf sitzen. Und wie ich zum ersten Mal Gott sagte, da fällt er so lachend die Hände auf den dicken Bauch und sagt, gib ja gar nicht. Da sage ich, wie interessant, von ihm kann ich was lernen. Wissen Sie, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Ganz bestimmt, dass Gott nicht lebt. Da wird er auf einmal verlegen und sagt, ganz bestimmt. Denn Sie müssen doch wissen, ob das wahr ist. Ganz bestimmt, sagt er. Ja, nein. Ganz bestimmt weiß niemand was. Kinder, dann schreien Sie nicht laut. Ich weiß ganz bestimmt was. Was denn? Gott lebt. Woher wollen Sie das wissen? Woher wollen Sie das bestimmt wissen? Da habe ich denen gesagt, weil der unsichtbare Gott sich geoffenbart hat. Er ist zu uns gekommen in Jesus. Gott hat die Wand zertrümmert, die uns von ihm trennte, und kam zu uns in die verfluchte Welt in Jesus. Seitdem Jesus in die Welt gekommen ist, ist Gottes Leugnung Dummheit oder Bosheit? Gott ist da. Das kann man jetzt wissen. Seit er in Jesus sich geoffenbart hat. Und da fragen Sie mich, wo ist er denn? Als Kind habe ich auch das Lied gelernt, in den Himmel ferne, wo die Englein sind. Und da habe ich den Mut verloren zu beten. Da habe ich gedacht, wenn der liebe Gott im Himmel ferne ist, so laut kann ich nicht schreien, dass er mich hört. Und sehen Sie, die Leute meinen, wir reden von einem Gott, der 80 Meilen oder 100 Meilen hoch ist. Und als die Russen ihren Sputnik abgeschossen haben, da haben sie gebrüllt vor Begeisterung. Seht ihr, es gibt keinen Gott. Wenn er da oben wäre, hätte das Sputnik ihn an den Kopf getroffen. Meine Freunde, bitte hören Sie uns zu. In meiner Bibel steht nicht, dass dieser Gott im Himmel ferne wohnt. 80 oder 100 Kilometer da oben. Das sehe ich in meiner Bibel nicht. Da steht etwas ganz anderes. Wissen Sie, was da steht? Da steht, für wahr, er ist nicht ferne von einem Geistlichen unter uns. Er ist neben mir. Sehen Sie, in meiner Bibel steht nicht, dass Gott da oben nicht für das Sputnik ihn treffen kann. Wissen Sie, was da steht? Von allen Seiten umgibst du mich und hält deine Hand über mir. Sie können hinlaufen, wo sie wollen. Sie werden Gott nicht los. Er ist eine Handbreit neben ihnen. Der lebendige Gott in der anderen Dimension eine Handbreit neben ihnen. Führe ich den Himmel, dann bist du da. Grabe ich mir ein Loch in die Erde. Wir haben so Löcher, die Schächte, 1000 Meter tief jetzt, 1200 Meter. Die Kerle können beten, da unten, da ist Gott. Das hat die Bibel, ich darf eben den Nachdenklichen sagen, es gibt, wir leben in der dreidimensionalen Welt, es gibt mehr wie drei Dimensionen, Gott ist eine andere Dimension. Wir sehen ihn nicht, aber neben uns. dass die erste glaubwürdige Botschaft, Gott ist da. Und ihr ganzer Jammer kommt daher, dass die Kinder, wenn er nicht da wäre. Dass sie ihm den Rücken drehen, seine Gebote mit Füßen treten, ihn nicht anrufen, dass sie Scheuklappen haben, dass sie wirklichkeitsfremde Leute sind. Ein Mensch ohne Gott ist der wirklichkeitsfremdeste Kerl, den es gibt. Er überschaut die Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Zweite Fundamentalwahrheit. Dieser Gott kann sie in die Hölle bringen. Er sagte mir mal ein leichtfertiges junges Mädchen, Pastor Busch, die wollen den Leuten Angst machen. Sag ich, pardon, das möchte ich nicht. Aber ich möchte Ihnen mitteilen, dass Jesus gesagt hat, der Sohn Gottes fürchtet euch nicht, wenn euch Leute totschlagen, das ist nicht schlimm. Aber fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele verderben kann in die Hölle. Und dann fährt Jesus doch vor dem, fürchtet euch. Den, die ich will Ihnen das sagen, wenn ein Prozess ist. Und dann geschieht es heutzutage immer, dass Sachverständige zugezogen werden. Nicht? Da hat zum Beispiel ein Metzger sein Fleisch gehört, wie heißt es heute? Ein Tritt oder wie? Nicht heißt es so. Mitgebiet oder so ähnlich. Ich bin kein Metzger. Nicht so ein Richter hat natürlich keine Ahnung von Metzgerei und von Färbemitteln. Da kommen Sachverständige. Metzger, Chemiker und deren Urteil gilt. Lieben Freunde, wenn wir schon immer Sachverständige fragen, wollen Sie nicht mal einen Sachverständigen fragen, was mit ihm nach dem Tode wird? Und da ist Sachverständiger nicht Ihr Nachbar, der zufällig Gott oder Kunde ist, sondern sachverständig ist nur, nein, auch nicht der Pastor, sachverständig ist nur der Sohn Gottes. Und der sagt, man kann in die Hölle kommen. Der Sachverständige sagt das, es sind wir Menschen auf dem Weg in die Hölle. Ob wir was Glaubwürdiges vorzubringen haben, wir haben eine Warnung vorzubringen. Laufen Sie nicht weiter auf Ihrem Weg, der in die Hölle führt. Sie haben keinen Frieden mit Gott. Sie fragen, was die Hölle ist. Die Hölle ist das, Gott drängt sich Ihnen nicht auf. Sie haben ihn nicht angerufen, nicht mit ihm geredet, sein Heil nicht angenommen. Dann dürfen Sie in Ewigkeit ohne Gott sein. Er drängt sich Ihnen nicht auf. Was Sie wollten, dürfen Sie haben in Ewigkeit ohne Gott. In der Hölle, da sind keine Flammen, aber da kann man nicht mehr beten. Da gibt es keinen Trost, kein Wort Gottes. Das ist Hölle. Dass man das, was man wollte, in Ewigkeit hat, da lässt Gott sie in Ruhe. Ich bitte Sie, der auf dem Weg in die Hölle ist, kehre um. Und wenn hier Menschen sind, die sagen, ich bin doch kein Verbrecher, dann antworte ich Ihnen, Moses war ein Sünder vor Gott. Und Sie wollen keiner sein, alle Achtung. Darauf wollte ich mich nicht verlassen. Ein Abraham brauchte Gnade und Sie nicht. Sie treiben ein gefährliches Spiel mit Ihrem Satz, ich tue recht und scheue niemand. Lassen Sie lieber Ihre Sünde ans Licht kommen und kehren Sie um. Das ist zweite Fundamentalwahrheit. Man kann verloren gehen. Drittens. Wir können gerettet werden. Die Welt hat einen Erretter, einen Heiland, einen Seligmacher. Da fragen mich die Leute, hat die Kirche was Glaubwürdiges vorzubringen? Jawohl, sage ich. Wir verkündigen euch den einzigen, der größten Erretten von der Hölle helfen kann, hier schon glücklich machen kann. Heilen, tragen und helfen kann. Wir verkündigen euch Jesus. Ich möchte mal wissen, ob eine politische Partei, eine Ideologie in der weiten Welt solch eine Botschaft hat wie wir. Es gibt einen Heiland. Und dieser Heiland hat für dich etwas ganz, ganz Großes getan. Ehe du geboren warst, er starb für dich am Kreuz. Meine Freunde, wir können keine Versammlung haben, ohne dass ich euch das vor die Augen male. Das Kreuz unseres Heilandes. O Haut voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. O Haut zum Spott gebunden, wie eine Dornenkrone. Da hängt der Mann für dich. Und du gehst dran vorbei und gehst weiter in die Hölle. Und er ist die Tür zum Himmel. Und er ist dein Heiland. Und er kann dich reinwaschen von allen Sünden, von den Dreckigsten. Und er kann dir einen Frieden geben. Ja, ich kann das jetzt nicht alles ausführen, das kommt die nächsten Tage. Aber sehen Sie, ich muss ab und zu, wenn es eilig ist, fliegen. Und da fliege ich meist vom Flugplatz Düsseldorf nach Norwegen oder so. Und bei uns regnet es ja eigentlich immer. Und wenn es nicht regnet, dann ist es bedeckt. Und das ist ein tolles Erlebnis, wenn die Flugmaschine in Düsseldorf aufsteigt, bei Regen und Nebel und Dreck. Und dann steigt sie und vor den Fenstern ist nur Nebel und Wasser. Und auf einmal so in 1000 Meter Höhe bricht ein unaussprechliches Licht herein. Da sind wir durch die Wolken, sich durch über den Wolken. Die Sonne strahlt, die Wolken von oben angeleuchtet, geben eine unerhörte Weite. So ein Licht gibt es nie wieder. Auf einmal aus dem Nebel in dieses Licht und diese Wolken wieder von oben in einem Flamm. Und ich denke jedes Mal, wenn ich erlebe, so ist mir zumute, wenn ich mich neu drauf besinne. Das ist Jesus gehören darf. Da bin ich heraus aus der Unruhe meines Herzens. Da kann meine Seele vor Anker gehen. Da habe ich eine Hoffnung des ewigen Lebens. Da habe ich Kraft. Da habe ich Freude. Da habe ich Vitalität. Alles in Jesus. Ich kann das heute nur so sagen. Ob wir es glauben, wir dies vorzubringen haben, ich kann Ihnen sagen, eine Menge. Es gibt ein Heiland und er wartet auf Sie. Der wartet auf Sie. Warum sind Sie bis heute christlich und haben nichts davon? Sie müssen jetzt mit Jesus ernst machen. Wir singen gerne ein Vers, der heißt so: Komm zu dem Heiland, komm noch heute. Man muss einen Schritt tun. Man muss einen Schritt tun, wissen Sie? Dass Sie getauft sind, schön. Konfirmiert sind, schön. Man muss einen Schritt tun. Komm zum Heiland, komm noch heute. Folgt seinem Ruf. Jetzt ist es noch Zeit. Er ist hier nah zum Segnen bereit. Meine Vorträge möchten diesen Ruf weitergeben. Jesus ruft uns. Es ist der Schritt vom Tod ins Leben hinein. Wir sprechen nächsten Tagen noch mehr darüber. Wollen wir nicht einfach jetzt mal erst singen, so nimm denn meine Hände, das können Sie auch auswendig, nicht? So nimm denn meine Hände und führe mich. Dinge bekannt geben. Ich habe jetzt die Vorträge bis zum Sonntag, jeden Abend, und da bitte ich Sie, es hängen überall die Plakate. Das hat ein junger Künstler entworfen, der vor kurzem in meiner Gemeinde zum Glauben kam. Und da sagte er, ich habe eigentlich nicht ein Kreuz machen wollen, sondern ich habe meine Geschichte darstellen wollen. Das war mein Weg. Und da ging es auf einmal nicht mehr weiter. Ich war am Ende mit Nerven, mit allem. Und dann kam auf einmal quer hinein ein neuer Weg. Ohne Anfang, ohne Ende, Jesus. Und das ergab ein Kreuz, als er meinen Weg kreuzte. Sie können am Ausgang so Zettel mitnehmen. Geben das Leuten, die nie in die Kirche gehen. Ihr Frauen, bringt eure Männer mit. Sie können nachher noch glauben, was sie wollen, aber sie sollen nicht mal anhören. Wir haben das immer so gemacht. Jeder überlebt sich einen, also jetzt rede ich mit den Neufnern. Die Auswärtigen können ja nicht jeden Tag kommen. Die Neufner. Jeder überlegt sich einen, den er heute Abend noch anspricht. Haben sie einen. Du musst mit. Und dann holen sie morgen ab. Und dann bringen sie mit. Und machen sich die Woche frei. Haben sie Gesangsverein, halbe Lungen, Dienstag. Dann bringen sie den Gesangsverein mit. Ist der Fußballclub im Training am Mittwoch. Da bringen sie den ganzen Fußballclub mit, Mensch. Nicht, ich bin nur eine Woche hier. Ihr lieben Neufner, sorgt dafür, dass morgen Abend Neufen hier ist. Die 3000 Evangelischen. Die kriegen hier alle Platz. Wir haben morgen das wichtige Thema, mir kann keiner was nachsagen. Fortsetzung von heute. Bringen Sie all die Männer und Frauen, denen keiner was nachsagen kann. Und dann dürfen Sie am Ausgang ein Opfer geben für meine Jugendarbeit. Wer dagegen ist, der wird nicht fehl angesehen. Wer selber arm ist, gehen Sie ruhig vorüber. Aber wer das opfern will, der opfert auch richtig. Also 3 Pfennig sind kein Opfer. Nicht, damit kann ich auch nicht anfangen. Opfer ist das ein klein bisschen wichtig. Opfer, ich habe einen Feldzug für Jesus in Essen angefangen. Und der lebt gestern, ich abreiste, kam ein Herr in mein Büro, ein reicher Kaufmann, sagte, das sind 100 Mark für Ihre Jugendarbeit. Fein, sei. Fein, kann ich gerade brauchen. Da sagt er, Sie sollten vielmehr die großen Firmen anbetteln. Sag ich, ich möchte Christen anbetteln. Christen, die müssen so ein Werk tragen, nicht? Also, wissen Sie Bescheid. Haben wir noch was bekannt für Ihnen? Das alles. Kommen Sie morgen wieder, nicht? Und zum Schluss nach dem Segen. Wollen wir noch stehen, gleich nach dem Schlussgebet. Gott die Ehre geben und singen groß, Gott, wir loben dich, einen Vers, nicht? Ich habe noch was vergessen. Am Ausgang sind Büchertische. Ich möchte etwas vergessen. Ich möchte hinweisen auf einen Band, der mir besonders lieb ist, von Bethlehem bis Rom. Wo ich Leuten, die das Evangelium nicht kennen, es an merkwürdigen Texten der Bibel sagen will. Beachten Sie diese Bücher. So, jetzt werden wir stille. Herr Jesus, ohne dich ist unser Leben unsagbar elend. Das wissen wir. Und doch fällt uns so schwer, mit dir ernst zu machen. Herr, warum haben wir so Angst vor dem vollen Heil? Nimm es vielen weg und hilf ihnen, den Schritt über die Grenze zu gehen. Den Weg von der Hölle verlassen und den Weg zum Himmel eingehen. Hilf ihnen, den Schritt zu tun aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichtes. Und segne hier diese Abende an uns allen. O Herr, Menschenwort kann uns nicht sagen. Guter Hirte, lass deine Stimme hier ertönen. Amen.